Sterntalk, der Abendblatt-Podcast rund um den FC St. Pauli.
Liebe Hörer des Millern-Talks, bevor ich den heutigen Gast direkt vorstelle, würde ich ihm erstmal eine einleitende Frage stellen, um von dahin so ein bisschen überzuleiten zu unserem eigentlichen Thema. Den Namen kann ich schon mal nennen, Herr Professor Ingo Frohböse von der Deutschen Sporthochschule in Köln. Sind Sie denn Fußballfan?
Ja, natürlich. Ich bin ja im Rheinland geboren, sozusagen, und bin so ein bisschen Zwitter zwischen Schwarz-Gelb. Ich bin also ein bisschen Dortmunder auch, aber in der Seele natürlich auch FC, ist ja klar.
Dann haben wir schon einen leichten Bezug zum Spiel des FC St. Pauli am Freitagabend. Der spielt nämlich bei Borussia Mönchengladbach, also nicht direkt dem Verein, der in Köln sich allergrößter Beliebtheit erfreut.
Das ist eine kleine Rivalität.
Die Sympathien werden wahrscheinlich schon mal verteilt heute in dem Podcast. Wir wollten aber ein etwas anderes Thema anstimmen, gar nicht so sehr über Gladbach, über Köln reden, nur am Rande über den FC St. Pauli. Wir haben uns aufs Du geeinigt, Ingo. In dem Fall, es gab jetzt zuletzt bei einigen Bundesligaspielen, auch in der Premier League, in der französischen Ligue 1 war es etwas anders. Da hat zum Beispiel mal ein Torwart eine Verletzung vorgetäuscht, damit es eine Pause gab. In jedem Fall gab es diese Pause, damit einige Spieler trinken konnten, vielleicht auch einen kleinen Snack zu sich nehmen konnten, nämlich diejenigen Spieler, die Muslime sind und sich am Ramadan beteiligen, dementsprechend fasten. Diese Trinkpausen werden ja auch unterschiedlich wahrgenommen. Ich habe jetzt mal, um ein Extrem zu nennen, habe ich gesehen, dass sich der ehemalige Sportmoderator Waldemar Hartmann sehr darüber echauffiert hat, dass es das gab. Wie nimmst du das Ganze wahr, dass es Trinkpausen jetzt gibt beim Fußball wegen des Ramadans?
Also halte ich für absolut sinnvoll. Es geht ja immer auch um Menschen und um Biologie. Und das bedeutet, dass ich kann mich auch noch erinnern an Waldi damals, wie er darüber sich echauffiert hatte. Das war nicht richtig. Denn Sport braucht bestimmte Voraussetzungen, genau wie ein Auto Sprit braucht, braucht der Organismus, der auf dem Platz steht, natürlich auch bestimmte Flüssigkeiten. Und das ist also richtig. Und wenn nachgetankt werden muss, dann muss es einfach so sein.
Damit wären wir auch im Thema drinne. Es geht heute um Sport und Fußball während des Ramadans. Der Aufhänger des Ganzen ist, dass der FC St. Pauli ja auch zwei Spieler hat. Zwei Spieler, von denen uns das jetzt zumindest bekannt ist. Nämlich Daniel Sinani und Abdoulaye Cissé, die auch jeweils fasten, für die das Spiel jetzt gegen Gladbach natürlich dahingehend ein wenig günstig liegt, dass es erst abends angepfiffen wird, wenn man bereits das Fasten brechen kann. Ingo, vielleicht erstmal ganz allgemein, wie gefährlich ist es denn zu fasten, auch auf Getränke zu verzichten und dann aber Leistungssport, Hochleistungssport zu betreiben?
Also das Letzte, das Entscheidende ist in der Tat die Flüssigkeit. Ja, das muss man wirklich sagen, denn Flüssigkeit ist ja, wir sind ja alle wie eine Gurke innerlich, und das bedeutet, dass wir alle sehr viel aus Wasser bestehen. Und wir wissen beispielsweise, dass ein Wasserverlust von etwa 2% schon die Leistungsfähigkeit, die Wahrnehmung, die Konzentration deutlich beeinträchtigt. Also mit 2% Wasserverlust, was gar nicht so viel ist, das ist in der Regel 1 bis 2 Liter, kannst du kein Formel-1-Auto mehr steuern, weil du nicht mehr in der Lage bist, so schnell zu reagieren und dementsprechend auch dann das Fahrzeug kontrolliert zu bewegen. Zum Glück haben wir nicht immer Formel-1-Geschwindigkeit im Fußball. Aber trotz allem ist es zum Beispiel, wenn Abendspiele angesetzt werden, nach einem trockenen Tag echt problematisch, weil dann insbesondere natürlich auch viele Versorgungsprozesse, Entgiftungsprozesse, Reinigungsprozesse nicht mehr stattgefunden haben. Denn es ist eine Illusion zu glauben, dass wenn wir nach Sonnenuntergang kürzlich anfangen zu trinken, dann gehen wir 3-4 Stunden später ins Bett, dass dann alles wieder hergestellt ist. Und am anderen Morgen, wenn dann die Sonne wieder aufgeht, ich keinen zusätzlichen Bedarf habe. Nein, es ist eben falsch. Und deswegen haben die Spieler langfristig ein Defizit. Wir müssen also ein Defizit erwarten auf der Trainingsfläche. Und das ist zum Beispiel für die Nieren eben absolut nicht gut. Und vor allen Dingen natürlich auch für muskuläre Leistungsfähigkeit. Denn auch Muskeln bindet Wasser, Muskeln braucht Wasser. Und das bedeutet höhere Verletzungsanfälligkeit. Also das ist nicht ungefährlich.
Beim Spiel jetzt in Köln, deiner Stadt, von Borussia Dortmund, war es vor dem Spiel zu sehen, dass Gerassi dann nach Einbruch der Dunkelheit sich ein ISO-Getränk nach dem anderen reingepfiffen hat. Ist das dann eine Möglichkeit, so ein Defizit noch auszugleichen, oder ist das eigentlich viel zu spät und egal?
Es ist, es ist ziemlich spät. Du musst erst einmal wissen, allein wenn du aus einer trockenen Nacht kommst, hast du immer einen Verlust von 1 bis 2 Liter schon mal. Und auch wenn du morgens versuchst, mit dem Espresso wir das zuzudecken, reicht das natürlich nicht aus. Das heißt, wir haben immer ein Defizit von etwa 2 Litern bei den Spielern am Abend zu erwarten. Das Blöde ist, dass der Sportler pro Stunde maximal nur etwa 0,8 Liter zurückführen kann, weil alles andere wird nicht genutzt. Weil der Körper natürlich bestimmte Dinge, Bearbeitungsprozesse, Verteilungsprozesse benötigt und da kann er maximal 0,8 Liter bearbeiten. Das heißt, auch wenn das Spiel 90 Minuten dann war, hast du nicht das Defizit mehr ausgeglichen. Du kriegst so ein bisschen kompensiert, aber bis es in der Muskulatur ist, dauert das auch wieder 20 Minuten, bis es angekommen ist, wo es sagen muss. Das heißt also, wir haben nur eine ganz minimale Ausgleichssituation für das, was als Defizit entstanden ist.
Gibt es kurzfristig gesundheitliche Folgen, die eintreten können, dass der Spieler umkippt beispielsweise, weil er unterversorgt ist?
Ja, insbesondere dann, wenn du natürlich dehydriert bist, in der Tat, kriegst du Wahrnehmungsprobleme. Das wirst du am ehesten daran merken, dass die Sprache so ein bisschen nachlässt, die Konzentration nachlässt, man ihn ganz schwer artikulieren versteht. Das heißt also, wir haben erst einmal die ersten Reaktionen, sind immer mental, kognitive Dinge, die du erkennst. Und das ist natürlich langfristig hochgefährlich, weil du dann irgendwann, gerade wenn du dann noch während des Spiels zu viel schwitzen, noch zusätzlich wieder verlierst, heißt das, dass du wirklich auch in ein halluzinöses Verhalten quasi auch fallen kannst. Und das führt dann zu einer nicht mehr optimalen Einschätzung, zum Beispiel des Gegners, des Balles. Und somit ist die Verletzungsgefahr wahnsinnig groß, weil die Einschätzung einfach komplett aus dem Ruder läuft, weil Wahrnehmung nicht mehr richtig funktioniert.
Kann das Ganze auch langfristig Schäden verursachen oder ist da der Monat Fasten jetzt nicht so dramatisch?
Zum Glück ist der Körper ganz schlau. Ja, der ist ja besser, als wir so denken. Trotz allem, die Niere mag das nicht. So kann es natürlich auch zu Steinbildungen führen. Weil eben Steinbildung und deswegen, insbesondere wenn du dich dann auch nicht optimal ernährst, wir brauchen ja Durchspülung der Niere. Und wenn es dann eben zu mehr Ablagerungsprozessen kommt, dann kann eben durch zu wenig Trinken, gilt übrigens für uns auch, kann es eben zu Ablagerungen an den Nieren führen, zu kleiner Schädigung der minimalen Gefäße, insbesondere eben durch die Ablagerung. Und das ist natürlich eine nachhaltige Schädigung, die Spieler vielleicht in Kauf nehmen müssen.
Jetzt hat Alexander Lessin, der Trainer des FC St. Pauli, am Beispiel von Daniel Sinani gesagt, dass der erfahren ist im Umgang mit dem Fasten, dass er das seit ungefähr 10 Jahren macht, genau weiß, was sein Körper wann wie braucht. Ist es tatsächlich so, dass man da so eine Art Fastengedächtnis entwickelt, dass man durch Erfahrung damit besser durchkommt?
Nein, das ist eine schöne Ausrede. Nein, das kann man nicht lernen. Im Fasten ist immer quasi ein Notfallprogramm für den Organismus. Ja, das ist eine Notfallsituation. Denn das ist Stress, totaler Stress. Deswegen, die Spieler sind manchmal sogar euphorisiert, das kann man sagen, haben eine total gute Laune, sind gut drauf. Das kennen wir ja vielleicht auch alle vom Fasten, dass das so ein bisschen emotional anregt. Deswegen, weil es Stress ist. Und Stress heißt immer, dass wir dann im ersten Moment mehr Energie zur Verfügung haben, ein bisschen mehr Glucose wird ausgeschüttet. Aber grundsätzlich das zu lernen, nein, das ist eine Illusion, das geht nicht. Wenn ich einmal im Jahr da mal 4 Wochen faste, dann 11 Monate wieder auch mit dem Weihnachtsbraten hit drauf, vielleicht irgendwann wieder im nächsten Jahr ins Ramadan starte, nein, das hat der Körper dann schon total wieder verlernt.
Okay. Was ich mir tatsächlich auch ein bisschen schwierig vorstelle in dem ganzen Rhythmus, ist, man kann abends wieder essen, schlägt sich dann sozusagen den Bauch voll, weil man ja am Tag nichts hatte. Dann muss man mit einem vollen Bauch, mit einem sehr vollen Bauch ins Bett gehen, was wahrscheinlich den Schlaf auch beeinflusst. Steht sehr früh wieder auf, die Nacht wird also noch kürzer, nimmt dann auch wieder wahnsinnig viel zu sich, auch gerade in Flüssigkeit, und muss dann einen sehr langen Zeitraum ohne Versorgung auskommen. Ist ja auch gerade diese Regenerationsproblematik dann mit den kurzen und wahrscheinlich nicht ganz so optimalen Nächten etwas, was sich zusätzlich auswirkt?
Also in der Tat ist das auch ein ganz wichtiger Mechanismus, dass gerade zum Beispiel nach so intensiven Spiel, wo wir eine Regenerationsdauer auf jeden Fall immer von mindestens 3 Tagen körperlich einrechnen müssen. Der Körper braucht etwa nach einem intensiven Spiel 3 Tage ungefähr, um das Spiel zu verarbeiten. Auch bei Profis ist das so. Mindestens quasi 2 bis 3 Tage ist bei denen völlig normal. Das bedeutet also, wir haben muskuläre Defizite, wir haben keine optimale Übertragung der Signale vom Nerv auf den Muskel, wir haben Bindegewebe, was vielleicht ein bisschen zerstört ist. Das braucht alles Reparaturprozesse. Und Reparaturprozesse finden immer nur dann statt, wenn der Körper in Ruhe ist, wenn der Körper allein gelassen ist sozusagen, er keine Belastung mehr hat. Essen ist aber Belastung. Essen braucht Verstoffwechselung, Essen braucht Metabolismus, Essen erhöht die Körpertemperatur und. Und insofern beschränkt das eben, wie du gerade richtig gesagt hast, die Zeitdauer der Reparaturphasen. Und deswegen sind, habe ich ja vorhin schon mal angedeutet, erst die Spieler aus 2 Dingen anfälliger. Sie haben keine optimale Reparatur mehr, Regenerationsphase nach einem Ereignis. Und zum Zweiten, da die Muskulatur nicht mehr optimal mit Wasser versorgt ist, hat sie eine ganz andere Festigkeit, Leistungsfähigkeit und auch Versorgung. Denn viel Versorgung erläuft eben nicht über die Blutgefäße, sondern über Wasser. Und das heißt, dass wir dort eben durch die gestörte Regeneration und vor allen Dingen auch durch die gestörte Versorgung des Muskels eine wahnsinnig höhere Verletzungsanfälligkeit haben.
Gibt es Studien darüber, wie viel höher die ist?
Also weil es gibt keine Studie, weil sie immer Einzelfälle sind. Mhm. Und Ramadan kennen wir in Europa ja noch nicht so lange. Das muss man ja auch klar sagen, weil die Spieler ja noch nicht so lange bei uns sind. Aber wir gehen davon aus, dass wir 10-15% höhere Verletzungsanfälligkeit haben. Und das ist viel.
Das ist sehr, sehr viel, ja.
Die gibt es auch einen generellen Wert über die Art der Leistungseinbußen? Wie viel Prozent?
Da muss man die Position natürlich unterscheiden. Beim Torwart ist es insbesondere die Wahrnehmungsfähigkeit, die Reaktionsschnelligkeit, die darunter leidet. Wie hoch da die Qualität ist in der Einbuße, aber wenn man wirklich ein bisschen dehydriert ist, heißt das, ich habe bestimmt einen Geschwindigkeitsverlust von bis zu 20%. Bestimmt. Ja, beim Torwart ist es echt gefährlich, deswegen, weil man weiß, okay, hier geht's nicht mehr so schnell. Beim Sprint ist das auch etwa in dieser Größenordnung. Beim Ausdauerbereich ist es weniger bedeutsam. Mhm. Das heißt also, wenn du Spieler hast, die an der Außenseite rumcruisen, in Anführungsstrichen, oder die im Verteidigungsbereich sehr viel, eben nicht so, was Schnelligkeit betrifft, gefordert sind, dann ist das sicherlich deutlich im unter 10%igen Bereich.
Okay, aber selbst der Bereich ist ja im Spitzenschnitt dann schon, wo man da immer nach den Nuancen schaut, aber genau, es ist nachgelagert, ne?
Aber da bin ich schon da, und das ist der eigentliche Effekt, die der Trainer vorhin auch gemeint hat. Erfahrene Spieler, erfahrene mit Fasten, wissen ihre Kräfte auch besser einzuteilen. Und das ist natürlich gut, wenn du einen erfahrenen Spieler auf einer Position hast. Er weiß genau, wie viel kann ich jetzt noch einsetzen. Er spürt sich besser. Er fühlt sich besser in dem Moment des Spiels. Und kann damit seine Kräfte viel besser einteilen. Gehe ich da hin oder kann ich da nicht hingehen? Oder sehe ich den weg oder ducke ich den einfach weg? Ne?
Ja.
Kann man den Spielern ja schlecht das Fasten verbieten, weil es ja auch für viele eine zutiefst persönliche Entscheidung ist. In der Theorie, manche können dann an den Spieltagen fasten sie nicht und holen das dann später nach. Das geht ja auch alles. Aber man kann es eben nicht von Vereinsseite irgendwie ihnen aufdoktroyieren, was sie zu tun und zu lassen haben. Also, sie fasten. Wie kommen wir denn da jetzt am besten durch? Gibt es Möglichkeiten, dass die Leistungseinbußen nicht zu dramatisch abfallen zu lassen?
Also grundsätzlich ist das, was du richtigerweise sagst, es ist eine persönliche Entscheidung, das zu tun. Die Vereine wissen, wenn sie so einen Spieler kaufen, dass das eben so ist. Das müssen die Vereine und sollten die Vereine auch akzeptieren, weil es ist eine Kultur der Menschen, die man einfach berücksichtigen sollte. Allerdings kann man auch vom Sportler erwarten, das besser zu reflektieren, denn es gibt auch die Möglichkeit als Spitzensportler es nicht zu tun, trotz aller religiösen Verflechtungen und Verbindungen und emotionalen quasi Zugehörigkeit. Also auch der Sportler hätte die Möglichkeit, es ist ja keine Pflicht für ihn, denn Sportler dürfen diese Ausnahme quasi annehmen. Und das wird auch akzeptiert von der Religion. Aber wie kommen wir da raus? Auf jeden Fall muss der Tank in der Nacht aufgefüllt werden, bis zum Morgen. Das heißt, der Sportler sollte wirklich vor Sonnenaufgang nochmal eine größere Portion Flüssigkeit zu sich nehmen und nicht warten, bis die Sonne aufgegangen ist. Also das heißt, es heißt in der Tat früheres Aufstehen und hier nochmal den Tank füllen. Ja, und das heißt für mich schon, mindestens also am Abend über Stunden verteilt, immer wenn es möglich ist, wir haben ja 3 Stunden in der Regel vorm zu Bett gehen, immer so 0,8 Liter etwa konsumieren. Und das auch nochmal dann vor dem Sonnenaufgang auch nochmal konsumieren, damit der Flüssigkeitshaushalt erstmal gut ist. Und dann natürlich während des Spiels immer versuchen, was Waldi Hartmann gestört hat, mich stört es nicht, sofort dann eben nachzutrinken. Wie gesagt, wir brauchen etwa 10 bis 15 Minuten, maximal 20 Minuten, bis die Flüssigkeit am Ort ist. Und deswegen sollte in der Kabine unbedingt auch darauf geachtet werden, dass das möglich ist. Vielleicht geht man sogar über eine Infusion. Und das ist ja möglich, weil das ist der schnellste Weg, es zu tun. Und ich bin mir sicher, da sind Mannschaftsärzte sehr kreativ, indem, wenn man dem Sportler nochmal eben mit seiner Kochsalzlösung quasi injiziert, weil das ist der effektivste Weg, es dann nach Sonnenuntergang vor dem Spiel einfach mal zu realisieren. Belastet den Spieler gar nicht, aber bringt den Körper sehr zurück wieder ganz schnell auf die Straße. Das ist für mich das Wichtigste. Dann natürlich vor dem Spiel nochmal eine kleine Kohlenhydratportion als Energie sofort zuzuführen, schnelle Kohlenhydrate zuzuführen, damit die Muskulatur das Glukosedepot wieder auffüllt, was tagsüber verloren gegangen ist. Und vor allen Dingen unbedingt darauf achten, dass nach dem Spiel sofort eine 40-Gramm-Portion Proteine zugeführt wird, damit die Reparaturprozesse sofort eingeleitet werden in den ersten 2 Stunden. Und vor allen Dingen, mir ist auch wichtig, den Körper abzukühlen, sofort zu regenerieren. Das heißt also Eistonne, Eiskammer, Kälteapplikation. Das ist sofort nach dem Spiel gerade für die Ramadan-Gruppe total angesagt, um ihnen einfach zu helfen, die kurze Regenerationszeit einfach zu beschleunigen.
Wenn man dann Flüssigkeit zu sich nimmt, ist es egal, ob klassisch Wasser, ob irgendwelche Brühen oder wie Girassi dann Isodrinks?
Also erstmal sind Isodrinks schon mal eine gute Sache, aber das kann man auch selber machen. Das reicht mir in der Regel gute Salze. Du nimmst auf 1 Liter einen halben Teelöffel Salz, das ist das, was du trinkst. Deswegen habe ich ja gerade über Infusion auch gesprochen. Das sind ja Kochsalzlösungen. Das ist für mich das Beste. Ja, Kochsalzlösung wieder sofort zurückzuführen als Infusion. Denn beim Trinken musst du wissen, führst du auch gleichzeitig immer Energie zu. Und Energie zu verarbeiten kostet Energie. Ganz wichtiger Satz. Das heißt, wenn du dem Körper zu viel Zucker zuführst in einer bestimmten Zeit, über zu viel Energie trinkst oder Iso trinkst, kostet dich das Energie. Deswegen lieber vor dem Spiel eine kurze, knackige, vielleicht Energiedrink oder wie auch immer löse und dann eher mit Kochsalz arbeiten, weil es dann energetisch nicht relevant ist.
Essen ist, jetzt spielt jetzt keine große Rolle.
Das ist nicht das Problem. Ich würde nur kurzfristig Kohlenhydrate bearbeiten. Sportler haben in der Regel einen guten Kohlenhydratspeicher, aber da nochmal einen kleinen Kick zu machen. Für mich ist das Protein das Wichtigste. Ja? Denn die meisten wollen ja zum Ende dann erstmal satt werden und dann hauen sie alles rein und so. Ne? Das ist aber nicht die richtige Strategie. Erstmal kommt es auf den Makronährstoff Protein nach der Belastung an. Deswegen habe ich ja 40 Gramm Portion nach der Belastung. Genau das Richtige. Das heißt, du isst 2 Eier beispielsweise. Ja, so ähnlich. Oder du haust dir ein Stück Fisch rein. Das ist an sich dann die richtige Strategie. Aber das möglichst zeitnah zu belasten.
In der Bundesliga ist es jetzt, glaube ich, was gerade festgeschrieben ist, aber es ist eben so gang und gäbe, dass man dann auch durchaus eine Trinkpause einlegen kann. In Frankreich, hatte ich vorhin erwähnt, ist es verboten, aus religiösen Gründen Pausen zu machen. Da musste dann, wie gesagt, der nicht-muslimische Torwart einer Mannschaft kürzlich eine Verletzung vortäuschen, damit seine muslimischen Kollegen dann kurz zur Seitenlinie gehen konnten, was trinken. Wäre es eigentlich aus gesundheitlicher Sicht notwendig, von Ligaseite vorzuschreiben, dass man diese Pausen macht?
Nein, ich finde, man muss es nicht vorschreiben, aber man sollte es auch nicht limitieren. Ja. Und wenn ein Spieler, egal ob Muslim oder nicht, das Bedürfnis hat zu trinken, dann ist das eine biologische Grundausstattung, die notwendig ist, um Leistung zu erbringen. Und das kann man nicht verbieten. Die einen schwitzen mehr als die anderen reagieren mehr auf die Temperatur als die anderen. Du, ob du in Madrid spielst im Sommer oder in Schleswig-Holstein, ist ein Unterschied. Und deswegen kann man das nicht limitieren beispielsweise. Sollte frei sein, den Sportlern die Möglichkeit zu geben, weil Flüssigkeit ist Grundvoraussetzung für sportliche Leistung. Und das ist doch, was wir sehen wollen. Wir wollen doch sportliche Leistung sehen. Und wenn die besser möglich ist durch mehr Flüssigkeit, dann sollten wir es auch erlauben.
Ja. Wir haben jetzt ganz viel über die ganzen negativen Effekte gesprochen. An sich, das klassische Fasten, jetzt vielleicht nicht im Ramadan, sondern das herkömmlich bekannte Fasten, dem man dann zeitlang auf ein bisschen Essen verzichtet. Ich glaube, Flüssigkeit muss man sich nicht drüber unterhalten, dass das zugeführt werden sollte. Das ist ja nachweislich gut, ja?
Also weißt du, ich kenne ja auch viele Menschen, die jetzt hier in Köln nach dem Karneval mal Alkohol verzichten, finde ich. Ja, 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 für 6 Wochen ist ja erstmal ganz nett. Das haben sie auch nötig übrigens. Ja. Aber, oder digitales Fasten, also Medien, gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Was heißt das? Mal sich selber wieder zu hinterfragen. Und so ist Fasten auch angelegt. Es dient ja niemals der Gewichtsregulation, sondern es ist wirklich ein mentaler Prozess der Reinigung, der Säuberung, des Loslassens von Dingen, die einem mal offensichtlich wichtig sind oder was eine Gewohnheit ist, was ein Ritual geworden ist. Das mal wieder zu durchbrechen, hilft uns ja alle. Und insofern Fasten so verstanden als mentale Veränderung, finde ich das total ideal.
Ja. Gibt es von der Art und Weise des Ramadans, wie gefastet wird, physisch auch positive Effekte?
Ja, letztendlich ist es so, der positive Effekt besteht insbesondere darin, dass Reinigungsprozesse in der Zelle immer dann stattfinden, wenn du Esspausen hast von mindestens 12 Stunden. Dann wird so die Müllabfuhr des Körpers erst richtig angeforst. Weil in der Zelle, musst du wissen, jeder Energiebereitstellungsprozess hinterlässt Asche im weitesten Sinne, ja, auch in der Zelle. Und dies bleibt da liegen. Und wenn du dauerhaft isst, wie wir im Westen beispielsweise, eine große Gefahr, reinigen wir die Zelle nicht mehr. Und das ist ein wunderbarer Mechanismus, der durch, ist ja wie eine Form des Intervallfastens, ist ja auch bei uns populär, dann bei den Sportler im Ramadan quasi religiös verortet ist, reinigt die Zelle, erneuert die Zelle, hilft der Zelle also gesund zu bleiben.
Zum Abschluss. Das Spiel ist in Gladbach. Du bist Kölner, ist da in eine klare Präferenz.
Genau, das wäre die
Frage gewesen.
Ja, natürlich. Ja, natürlich euch die Stange, ist aber klar.
Ja, wenn nicht verkehrt. Ist ein sehr, sehr wichtiges Spiel, auch mit Blick auf die Tabelle für beide Mannschaften.
Ja.
Und dann schauen wir mal, wie sie Freitag da durchkommen.
Gerne gemacht. Ich erinnere mich immer sehr, sehr gerne auch an St. Pauli, auch an das Stadion. Vor allen Dingen auch an den leckeren Honig, der bei euch ja produziert. Ich weiß nicht, ob du das weißt, dass oben auf dem Dach Bahnenstöcke von Waldin. Genau, von das. Mitten Honig habe ich schon mehrfach auch geschenkt bekommen. Der ist großartig. Also insofern danke ich auch den St. Paulianer für diese total kreative Idee.
Gegen Honig ist ja als Lebensmittel nichts anzuwenden, ne?
Nee, weil es darf nur nicht so viel sein. Es ist ja Fructose da drin, ne? Aber so, wenn man das als Sportler verbraucht, ist das also absolut gut. Nur am Abend würde ich keine Honig, die macht man da sowieso nicht, aber morgens mal so aufs Brot. Für die Autobahn des Lebens macht das durchaus Sinn.
Also wäre gleich noch eine gute Empfehlung für diejenigen, die jetzt gerade im Ramadan sind, morgens, bevor es losgeht, nochmal ein bisschen
Honig. Sehr viel Honig, genau.
Ja, vom Millerntor am besten. Ingo, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für die interessanten Einblicke. Hat mich sehr gefreut, fand das sehr aufschlussreich. Und an alle Hörer ebenfalls vielen Dank fürs Zuhören. Und nächste Woche geht's dann weiter vor dem Heimspiel dann wieder gegen den SC Freiburg. Bis dahin, auf Wiederhören.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.